Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann.
Lauer und Bena,
Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Bena, die Gesamtsituation. Lauer, Bena, Deutschlands bester Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 183. Folge von Lauer und Bena, aufgenommen am Donnerstag, den 12. Dezember 2024. Lauer und Bena, Deutschlands bester Podcast für disruptive Ablaufpyramiden und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wie sieht dieser aus? Muss ich es noch sagen? Nein, wir wissen es, wie sie aussieht. Und wir bewältigen sie in diesem Podcast und das ist auch gut so, dass wir sie bewältigen, weil sie muss bewältigt werden. Und das tue ich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem langjährigen Podcast-Partner, muss man ja sagen, langjährig, ne? Wir sind jetzt im verflixten, dieses Jahr sind wir tatsächlich im verflixten siebten Jahr, mit meinem Podcast-Partner Dr. Ulrich Bena, Strafverteidiger in Berlin. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Christopher. Du Multitalent.
Ja, genau. Multitalent, Hans Dampf in allen Gassen. Ich denke, da ist viel Wahres dran und natürlich auch immer disruptiv. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch immer schön disruptiv ist. Ulrich, wir wollen ja ein sehr niederschwelliger Podcast sein. Deswegen an dieser Stelle, was machen wir eigentlich bei Lauer und Bena?
Wir praktizieren faktenbasiertes Aufregen, eine von mittlerweile 5 anerkannten Therapieverfahren. Und das ersetzt, ist wichtig, dass man das dem nicht faktenbasierten Aufregen entgegensetzt. Während das nicht faktenbasierte Aufregen zu schlimmsten Entscheidungen, zum Beispiel an der Wahlurne, führen kann, führt das faktenbasierte Aufregen den richtigen Weg und reguliert obendrein beziehungsweise grundlegend den Emotionshaushalt.
Den emotionalen Emotionshaushalt, genau. Das machen wir hier bei Lauer und Bena. Früher habe ich mal gesagt, die Fakten kommentieren sich von selbst. Heute haben wir wieder einen Kandidaten beziehungsweise ein Thema. Da muss man eigentlich nur sagen, worum es geht. Aber wir werden trotzdem auch noch was dazu sagen in unserer Kategorie, worüber wir nicht reden. Eine der populärsten Kategorien in diesem Podcast. Auch eine der Kategorien in diesem Podcast, die es am längsten schon gibt. Und worum geht es da? In einem Satz: Stop making stupid people famous. Es muss einfach in diesen Zeiten, in denen wir täglich bombardiert werden, insbesondere auf Social Media, mit Dingen, die einfach nicht besonders gut sind, müssen wir uns im strategischen Schweigen üben. Und das bedeutet, Sachen, die tatsächlich auch dazu entworfen worden sind, uns auf die Palme zu bringen und dadurch dann Verbreitung zu finden, da müssen wir sagen, nein, da machen wir jetzt Stopp, da reden wir nicht mehr drüber. Und bei worüber wir nicht reden, reden wir einmal über Sachen, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Und heute haben wir einen Sachverhalt, es passieren ja noch es passieren ja noch interessante Dinge, mit denen niemand gerechnet hat. So in Syrien. Syrien, ein Land, in dem seit dem Jahre 2011 ein Bürgerkrieg stattgefunden hat. Ich finde, tobte klingt immer so platt. Das ist ja nicht so, dass der kleine Bürgerkrieg im Smallland tobt und dann da von seinen Eltern abgeholt werden soll, sondern da haben sich, weil die Fliehkräfte innerhalb dieser Diktatur, in dieser Autokratie zu stark waren, haben sich da halt einfach verschiedene Bevölkerungsgruppen gegenseitig bekämpft. Das Assad-Regime unter anderem dann mit der Hilfe von Russland, das wiederum durch den Ukraine-Krieg da massiv Präsenz abbauen musste. Und dann Iran, der durch die ganze Situation mit Israel im Moment und der Hisbollah auch nicht mehr so präsent sein konnte, beziehungsweise sich auf andere Dinge konzentriert hat. Das hat eine Organisation, die sich HTS nennt, und ich könnte jetzt versuchen, sie richtig auszusprechen. Ich erspare mir aber die Peinlichkeit. Interessanterweise ein Ableger von Al-Qaida, der sich dann aber irgendwann losgesagt hat davon. Also zumindest nach außen hin haben sie gesagt, wir haben jetzt nichts mehr mit Al-Qaida zu tun. Bedeutet jetzt nicht, dass das ein besonders fortschrittlicher Haufen ist. HTS hat also in einer doch sehr überraschend erfolgreichen Kampagne innerhalb von wenigen Wochen Syrien eingenommen, beziehungsweise Syrien in einer Art und Weise strategische, sag ich mal, Orte in Syrien so eingenommen, dass auch ja, Teile der syrischen Armee, Teile der syrischen Polizei, die sind also mehr oder weniger einfach übergelaufen. Die hatten auch einfach keinen Bock mehr, muss man an dieser Stelle einfach so sagen. So, heißt, in Syrien ist er Assad nicht mehr an der Macht. Er ist dann in ein Flugzeug gestiegen und landete in dem Land, wo alle Despoten, Diktatoren und so weiter hingehen, wenn es im eigenen Land nicht mehr läuft. Nicht Südamerika, sondern Russland. Ja. Und jetzt ist Assad und seine Familie sind also in Russland und genießen dort jetzt Asyl. Und diese ganze Vorrede dient dazu, jetzt über das zu reden, über das wir nicht reden wollen. Weil, wer kennt's nicht? Der Machthaber einen Tag lang nicht mehr im vormaligen Land, das er mit eiserner Hand über Jahrzehnte regiert hat. Ergo Syrien automatisch sofort sicheres Herkunftsland. Und dann haben, und ich glaube, Ulrich hat sogar eine Liste gemacht, haben sich diverse Politiker gedacht, hey, heute wäre ein guter Tag, mal vorzuschlagen, dass diese ganzen Syrer nach Hause gehen können. Ja, Syrer eunt domus. Und ja, Ulrich, erzähl mal, was ist da passiert?
Ja, schönes Zitat. Ich hoffe, die HörerInnen haben das verstanden. Dein Zitat gerade. Wer es verstanden hat, möge das bitte auf eine Postkarte schreiben und an uns senden. Ja, auch in dieser schweren Zeit kommen solche humoristischen Einlagen wie dein Zitat bei mir jedenfalls sehr gut an. Und das ist die Hauptsache.
Bedanke ich mich ganz herzlich, lieber Ulrich.
Und also muss es vielleicht zur zeitlichen Einordnung, heute ist der 12. Dezember, ja. Der Sturz des Bashar al-Sadat war am 8. Dezember und das liegt also
ja, es ist noch nicht
vier
mal eine Woche
Tage
her.
Zurück, aber als es erst wenige Stunden zurück lag, kamen die Strategen, die Weltpolitik und die Situation an jedem Ort der Erde sofort bestimmen können und beschreiben und mit absoluter Treffsicherheit analysieren können, kam sofort. Es war förmlich ein Windhundrennen, hatte man den Eindruck, dass die Teilnehmer glaubten daran, an einem Windhundrennen teilzunehmen. Wer als allererster einen möglichst bescheuerten Satz im Hinblick auf in Deutschland lebende Menschen syrischer Herkunft raushauen kann. Das muss man sich tatsächlich einmal überlegen, also ich möchte so viele Sachen auf einmal sagen.
Ja.
Mir und vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe, wird leider erst jetzt klar, das ist ein wirklich großes Versäumnis, auch großer Ignoranz, das Ausmaß, wie schlimm das wirklich war in Syrien. Und nicht nur während des Krieges,
dieses Gefängnis da, dieses Foltergefängnis. Also,
das konnte man wohl, wenn man als Westeuropäer einigermaßen genau hingeschaut hat,
konnte man das wissen. Aber selbst die Leute, die sich damit beschäftigt haben, also auch als NGOs und so, und die jetzt natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang haben, sagen, wir hatten eine Vorstellung ungefähr, wie schlimm es ist, aber es ist noch schlimmer. Und ich habe ein ganz gruseliges Video, also da ist jetzt nichts Schlimmes passiert, ja, das war auf eine andere Art und Weise gruselig, gesehen über eine Befreiung, also diese HTS-Truppen sind dann da in den Frauentrakt rein, und die Frauen haben erstmal überhaupt nicht verstanden, was da passiert, und haben die Türen aufgebrochen und haben denen gesagt, so Leute, ihr seid frei, ihr könnt gehen. Die Frauen, total verwirrt, haben alle nach ihrem ID-Card gefragt, wo dann andere Leute erklärt haben, ja, das ist, wenn man in diesem Regime halt gelebt hat, aufgewachsen ist, ohne ID-Card warst du komplett aufgeschmissen. Wenn du die nicht vorzeigen konntest, hast du dir direkt wieder irgendeine peinliche Befragung durch die Polizei oder irgendeinen Geheimdienst oder so eingefangen. Und als sie dann irgendwie kapiert haben, dass auch der Assad jetzt, also dass das jetzt weg ist, ja, sind die alle raus. Und was also ganz schlimm war, auf einmal steht da so ein Kleinkind in der Tür. Und ich glaube nicht, dass das Kleinkind von der Straße in das Gefängnis reinkam, sondern da war auch, also da fehlen
einem. Ich setze den Gedankengang jetzt ergänzt durch diese plastische Schilderung fort, dass da also schlimmste Zustände sich jedenfalls in Teilen eine Änderung abzeichnet, schlimmste Zustände sich möglicherweise wenden, existenzielle Dinge geschehen für Menschen in Syrien.
Ja.
Und das Erste, was die Leute sagen, ist jetzt, also einzelne Großagenten, die gleich auch noch genannt werden, hier in Deutschland sagen, ja, das hat ja Auswirkungen auf Deutschland. Das müssen wir jetzt, also vor allem muss man das jetzt ja als allererstes aus deutscher Perspektive sehen. Das ist schon ein Fehler. Es ist schon ein Fehler, ein Charakterfehler, der sich da deutlich manifestiert. Aber nicht nur das. Die sagen nicht nur, diese syrische Entwicklung, die hat eigentlich nur eine Bedeutung, nämlich Deutschland. Nein, sie sagen auch hier, Roman Posek, Hessens Innenminister, sagte, wir haben ein hohes Interesse, Flüchtlinge aus Syrien wieder in ihre Heimat zurückzuführen, freiwillig oder im Rahmen von Abschiebungen. Keine Kompromisse darf es bei Straftätern geben.
Ja.
Wirken lassen. Dann gab es Andrea Lindholz, Unionsfraktionsvize. Andrea Lindholz forderte den Stopp der weiteren Aufnahme syrischer Asylbewerberinnen. Sollte es irgendwann zu einer belastbaren Befriedung in Syrien kommen, entfalle für viele Syrer auch die Schutzbedürftigkeit und damit der Grund für ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland. Das ist schon schlimm genug. Das ist, ja, ich mache jetzt den, jetzt kommt der Gewinner dieses, dieses Race to the absolute bottom des Geschmacks und des Anstandes. Und jedenfalls Jens Spahn, Syrien-Kenner der ersten Stunde.
Ja. Syrien-Experte auch.
Kommt, und das ist auf mehreren Ebenen ganz, ganz beachtlich. Wie wäre es, wenn die Bundesregierung sagt, jeder, der zurück will nach Syrien, für den chartern wir Maschinen, der bekommt ein Startgeld von 1000 Euro. Und
kannst du dich noch dran erinnern, über die Aufregung in Deutschland, als sich rausstellte, dass bei irgendeiner Abschiebung nach Afghanistan
haben die einen Taui auf die Hand auch, gekriegt.
Genau, da haben die auch alle einen Tausender Handgeld auf die...
Genau. Und damit spielt so. Damit spielt der Jens Spahn. Und das ist auf so vielen Ebenen so schrecklich. Also einmal einen Tag, nachdem die Nachricht vom Sturz des Assad-Regimes um die Welt geht, kommt der mit solchen Sachen dann in diesem so etwas, ich stelle ja nur eine Frage, Ton, wo man dann hinterher, dann die Anspielung an die 1000 Euro, diese Provokation von Leuten, die meinen, wenn man 1000 Euro hätte, komme man auch in Kabul oder Damaskus zurecht. Das ist ganz, ganz, also es ist ganz, ganz schlimm. Das, die beste Bezeichnung, oder sagen wir mal, das, was man dabei, wie man das so einordnet, war der Begriff, das Adjektiv unappetitlich. Und das fand ich irgendwie ganz gut dafür. Weil das ist so widerlich, das klingt so, naja, widerlich ist es natürlich auch, aber dieses Unappetitliche, dass da zum Vorschein kommt, das ist so. Auch dieser, wie soll sich denn jemals ein Gast im Hause Spahn, sowie ein Gast überhaupt in der Bundesrepublik, wie soll der sich denn jemals wieder 5 Minuten entspannen, wenn er praktisch jederzeit vor dem Rausschmiss steht?
Ja, ich glaube, Jens Spahn, wenn der Gäste hat, dann sagt er denen am Ende auch so, du, also ich habe ja gesehen, du hast hier zweimal das Klo benutzt, ne? Also zweimal die Spülung betätigt.
Der kassiert
da auf den, könntest du mir bitte 2,45 Euro auf PayPal überweisen, aber bitte für Freunde und Bekannte, weil
du kannst auch 5000 Euro schwarz für meinen Wahlkreis
sparen spenden. Wir uns die Gebühren. Ja, genau. Also Wahnsinn. Ja,
also
Wahnsinn.
Es ist wirklich der helle Wahnsinn. Oh.
Ich finde aber, unappetitlich ist noch einfach zu nett. Ich finde das obszön. Also das ist einfach, weil unappetitlich ist so, als ob der jetzt irgendwie am Essenstisch laut gefurzt hätte oder irgendwie sowas. Ja, das ist, ich meine,
Ich finde diesen Vergleich finde ich auch ziemlich treffend.
Wenn du, stell dir einfach vor, du würdest so jemanden, so einen Politiker wie Jens Spahn, würdest du dir einfach ausdenken und beschreiben und dann irgendwie sagen, das wäre doch toll, wenn wir solche Politiker hätten. Und dann würden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, sag mal, bist du bescheuert? Du beschreibst doch gerade ein totales Arschloch, ja? So. Und ich meine, wir haben in diesem Podcast auch schon 10.000 Mal erklärt, warum man wirklich nicht über, das ist wieder ein weiteres Beispiel aus der Serie, warum man Jens Spahn zu exakt nichts befragen sollte, weil es natürlich auch jeder Realität, also die Idee, dass dadurch, dass jetzt in einem Land, das ist auch nicht so, dass Deutschland auf einmal in dem Moment, in dem sich Adolf Hitler erschossen hatte, super sicher war 2 Tage danach. Ne? Das hat schon dann noch ein bisschen gedauert, bis dann wieder Ruhe im Karton war und bis dann auch insbesondere
alle irgendwie... Und die Infrastruktur soll auch nicht so gut gewesen sein, unmittelbar nach dem Suizid von Adolf Hitler.
ja, es soll wohl gar nicht mal so gut gewesen sein. So, und ja, also es ist wirklich, ja, es ist geschmacklos, es ist obszön und es ist wirklich traurig und ich finde, hier versagen die Medien einfach brutal, weil du kannst das doch nicht allen Ernstes auf eine Art und Weise darstellen, als wäre das ein seriöser Vorschlag für irgendwas.
Ja, das ist eine absolute Mindermeinung. Und das wurde, und das ist natürlich das auch nochmal Fatale, auch jetzt, wo du mit der Medienkritik ansetzt, das Fatale, dass es in einem Atemzug genannt wurde mit dem Umstand, dass das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, laufende Asylverfahren von Syrern zunächst ausgesetzt hat. Und das war immer dieser Biathlon of Bullshit, dass gesagt wird, ja, das Bundesamt, das BAMF hat jetzt die Verfahren ausgesetzt. Punkt. Politiker von CDU und CSU forderten in der Bild-Zeitung, in Fuck-Off-TV am Morgen oder sonst was, dass man sich jetzt unmittelbar auseinandersetzt damit, wie man diese Syrer hier auch mal ganz schnell wieder aus dem Land bekommt. Das ist natürlich eine Verbindung, die fachlich und sachlich unzulässig ist. Denn der Umstand, dass das BAMF die Verfahren aussetzt, ist ein unpolitischer Umstand, das ist ein rein technischer Umstand, dass nämlich im Asylverfahren eine zukunftsgewandte Prognose angestellt werden muss. Und diese zukunftsgewandte Prognose funktioniert nicht 12 Stunden, nachdem das Assad-Regime zu Fall gekommen ist. Die kann man nicht machen. Deshalb muss man diese Verfahren stoppen. Man kann nicht sagen, ja, in Syrien ist es jetzt gerade so. Und genau das tun diese Spezialagenten von Jens Spahn et al. Und tun damit natürlich genau das Falsche. Und wiederum Medien werfen das beides in einen Topf. Und das ist natürlich das ist ein schwerer, schwerer Fehler. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Allein, dass es das Gegenteil aussagt von dem, das eine das Gegenteil vom anderen aussagt. Den Umstand, dass dieses Verfahren, die Verfahren beim BAMF ausgesetzt werden. Dieser Umstand sagt gerade, dass eine Rückführung aktuell gerade nicht, in ein bisschen viel gerade in dem Satz, aber gerade nicht in Frage kommt. Und ja, so ist es hier. Und da kommt wie soll man sagen, gewissenlose Knalltüte von Jens Spahn um die Ecke und haut wieder einen raus und wird damit dann auch noch, weil er einen der leistungsfähigsten Verteiler hat, wird damit auch noch zitiert. Unerhört. Unerhört.
Man muss auch eigentlich mal innehalten, sich das anschauen und sagen, was kommentiert dieser Bleppo da jetzt irgendwelche zukünftigen Verwaltungsakte? Ja, also ich meine, man kann ja viel über Deutschland sagen, aber nicht, dass Sachen und Vorgänge nicht in irgendeiner Art und Weise organisiert wären. Ja, und das bedeutet, dass natürlich auch ohne, dass Jens Spahn da etwas zu sagt, durch eine Neubewertung, die ja dann auch durch Behörden getroffen wird, durch eine Neubewertung der Lage in Syrien, diese Behörden dann irgendwann zu dem Ergebnis kommen, ja, ist noch immer gefährlich. Es kommt auf den Einzelfall an. Du wirst da, selbst wenn du wollen würdest, nicht jede Person einfach so zurückschicken können. Und dass diese Vorgänge passieren aber auch vollkommen unabhängig davon, was Jens Spahn dazu sagt. Und wir sind das halt nicht mehr gewohnt, solche Fragen zu stellen. Aber einfach mal die Frage, ne, was macht Jens Spahn eigentlich den ganzen Tag? Was macht der beruflich? Ja, letzte Folge haben wir darüber geredet, dass er irgendwas zu Wärmepumpen erzählt, zum Heizungsgesetz. Dann war er Atomkraftexperte. Davor war er Gesundheitsexperte und hat sich zu nicht zu hören empfohlen, weil er es mit der Pandemie verkackt hat. Davor war er im Finanzministerium Staatssekretär und erinnere ich mich noch wie heute dran, konnte dann in einem Interview mit Thilo Jung nicht erklären, wie viel Erbschaftssteuer man in Deutschland bezahlen muss. Ja, das ist alles, das Einzige, was Jens Spahn zuverlässig macht, ist nicht abliefern. Ja, das ist die Konstante. Und dass
aber das macht
Mensch,
er sehr, sehr gut.
Ist er, wenn das jemals, wenn nicht abliefern olympisch wird, da schicken wir unser bestes Pferd im Stall nach, weiß ich nicht, Saudi-Arabien oder wo denn Katar,
zu
wo
dann diese Olympiade
stattfindet. Und der holt zum ersten Mal während Olympischen Spielen zum ersten Mal holt der Gold, Silber und Bronze und steht alleine auf dem Treppchen.
Als Spielertrainer.
Der ist der Spieler und er ist aber auch sein eigener Trainer. Es ist
auf
so,
Jahre, und, Jahrzehnte unschlagbar.
Ja, im Feld ungeschlagen. In offener Feldschlacht, ja. Muss ich mal gerade in meine Ablaufpyramide gucken. Nein, aber es ist wirklich der totale Wahnsinn, dass Jens Spahn noch immer, also da könntest du dann auch, weiß ich nicht, diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, dieser Ehemann da von Jaja Gabor hier, dieser komische Prinz irgendwas, ruf meinetwegen Dieter Bohlen an, ja. Die Geissens, die sind ja noch in ihrer Bescheuertheit, hat man zumindest so von dem, was man dann so mitbekommt, wenn man das mal ab und
ich
zu in einer
nicht
Form
gut
konsumiert.
Genug.
Ja. Wir kennen sie nicht gut genug, aber das ist ja halbwegs stabil, was da so rüberkommt. Ne? Also ich
und ist wahrscheinlich well-intentioned.
Ja, ich habe zumindest den Robert habe ich noch nie
okay,
sagen
können. Ich merke, dass dieser Vergleich mit den Geistern, der führt nicht in die richtige Richtung.
Nee. Also genau, die sind dafür, dass sie so einen Reality-Scheiß machen, sind die überraschend stabil. Aber so, back to the topic. Es ist einfach frustrierend und da kommen wir wieder zu diesem Ohnmachtsgefühl. Jedes Mal, wenn es um Jens Spahn geht, vielleicht sollte ich mal echt anfangen, wie so ein Fensterrentner, Beschwerden an die Beschwerde beim Rundfunkrat kannst du, glaube ich, machen. Dass du jedes Mal, wenn Jens Spahn irgendwo interviewt wird, in irgendeine Talkshow eingeladen wird, ja, dass du jedes Mal eine Beschwerde schreibst und erklärst, ich meine, mit ChatGPT kann man das ja auch gut automatisieren, und jedes Mal erklärst, warum das einfach eine komplette Sauerei ist und dass ich dafür keine Gebührengelder
ja, das bezahle. Mit keine Gebührengelder, das ist, finde ich, so ein Einleitungssatz für Medienkritik, da läuft man Gefahr, in eine etwas schlechte Gesellschaft zu geraten. Gebühren und dann sagen die noch nicht mal, dass es heute in Wirklichkeit, dass es heute in Alaska geschneit hat, von wegen Klimawandel.
Ja, gut.
Einen Aspekt möchte ich noch Rahmen dieser
Auseinandersetzung.
Dieses Schweigens, des lauten Schweigens über Jens Spahn anbringen. Das ist der Umstand, dass die Forderung kann ich es gar nicht nennen. Jedenfalls, wenn man die Überlegung oder diesen Quatsch weiterdenkt, ist es nicht nur unerhört, unappetitlich, obszön, bösartig und alles aus diesem Formenkreis, sondern es ist auch sehr schlecht für das Volk, dessen Wohl zu mehren Jens Spahn vorgibt, nämlich für die Menschen in Deutschland, die dann plötzlich zum Beispiel 7000 syrische, weitgehend Ärzte, aber auch einige syrische Ärztinnen dann nicht mehr hätten. Die in großen Teilen, in ganz erheblichen Teilen, hat man syrische Menschen dafür gewonnen, in den Berufen sich sehr schnell ausbilden zu lassen, akademisch und nicht so akademisch, in denen großer Mangel herrscht, nämlich Pflegeberufen.
Ja, wenn auf die Deutschen schlichtweg einfach keinen Bock haben.
Wenn man jetzt versucht, diese Menschen nicht zum Bleiben, sondern zum Gehen zu bewegen, dann schadet das uns allen. Das ist so.
Wobei den SyrerInnen 7000 Ärztinnen und Ärzte ja zu gönnen wären, ne? Muss man ja auch offen gesprochen so sagen. Und ganz ehrlich, ich fände es auch ein bisschen lustig, wenn jetzt ein signifikanter Teil dieser Ärztinnen und Ärzte sagt, okay, wir gehen jetzt zurück Und man dann einfach mal Jens Spahn fragt, ja, Herr Spahn, wie finden Sie das denn? Jetzt haben die alle ihre 1000 Euro Handgeld gekriegt, jetzt sind die alle abgedüst. Was sagen Sie dazu? Aber weißt du, und das ist ja das Zynische an der Scheiße, weißt du, was dann passiert? Dann ist Jens Spahn der allererste, der sagt, Robert Habeck ist schuld, dass diese syrischen Ärzte nicht, dass denen keine Bleibeperspektive gegeben worden ist. Ja. Das ist.
Oh. Die Anerkennungsverfahren sind zu lang. Und ja. Das ist, zumal Jens Spahn auch mit 10.000 Euro auf seiner Hand nicht ein Wochenende in Damaskus über die Runden käme. Er würde schon vom Flughafen, würde er winselnd anrufen, dass man ihn doch bitte sofort mit einem Airbus der Bundesluftwaffe da rausholt. Das ist.
Ach, ich glaube, als Homosexueller in einem konservativen arabischen Land hast du nichts zu befürchten.
Ja.
Die sind da sehr tolerant.
Vor allem mit 1000 Euro auf der Hand.
Ich glaube, was Jens Spahn als erstes wird, er sich darüber beschweren, so wie er es auch schon in Berlin gemacht hat, dass da kein Deutsch gesprochen wird.
Ja. Wenn er sein Latte Macchiato im Hipster-Café in Homs bestellt.
Ja. Es ist echt, ich fange damit jetzt an. Ich kann da meine HörerInnen, wisst ihr was, wir fangen jetzt alle an, so Beschwerden beim Rundfunkrat zu schreiben, wenn Jens Spahn wieder sich zu irgendwas äußert. Und feel free, fühlt euch dazu aufgefordert, dazu animiert, schickt uns eure Beschwerden an den Rundfunkrat und wir lesen die dann gerne, wenn die gut sind, lese ich die hier gerne vor. Mache ich sehr gerne. Also, ja, bitte.
Ja. So. Wie gesagt, alles auf eine Postkarte. So, nächstes Thema. Wir kommen
in diesem Formkreis.
Nein, das muss jetzt genug sein.
Okay, also dann aber der Hinweis. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. So, und jetzt du wolltest über was reden. Über was wolltest du reden? Über Disruption, Millet, wie heißt der mit Vornamen?
Javier.
Millet und Musk und Christian Lindner.
Ja,
Was
war da los? Das ist ein Thema, das natürlich in Teilen auch sich bestens dafür eignet, nicht drüber zu reden, weil es wieder den Autor vieler Sätze, über die man am besten nicht redet, zum Gegenstand hat, nämlich Christian Lindner. Und es muss aber darüber geredet werden, weil es möglicherweise Teil einer größeren Entwicklung ist, die man nicht aus den Augen verlieren darf, vor der wir warnen.
Das ist unser neues Segment, Lauer und Wehner warnt.
Und genau, LWW. Und das Ganze manifestiert sich an einer Äußerung von Christian Lindner, die sehr schlicht ist, und sagt, ich glaube, es war bei Frau Illner in einer...
Interview mit Karen Joska.
Und da sagt er den so in so einem Halbsatz, vielleicht sollten wir mehr Millet und Musk wagen, sagt er. Und das sagt er in so einem Zusammenhang.
Ich liebe das, weil das so geil unkonkret auch ist.
Ja, genau, da kommen wir gleich zur Einordnung. Und das präsentiert er so als so eine Grundidee der Disruption. Dieser Begriff fällt in dem Zusammenhang dann auch. Er stellt also zwei Männer davor, die kontrovers sind, to say the least, und für einen Bruch mit herkömmlicher Politik und für einen Bruch letztlich auch mit dem Establishment stehen. Also Menschen, die sich ganz bewusst von dem absetzen, was bewährt oder nicht bewährt, aber jedenfalls den das grundlegende Vorgehen in Politik und Wirtschaft in den letzten 100 Jahren repräsentiert. Und dafür muss man zumal bei Javier Milei wissen, dass der ja nun ein Land regiert, das eine sehr wechselvolle Geschichte in den letzten 120 Jahren hinter sich hat, mit Argentinien teilweise vierstellige Inflationsraten erlebt hat, zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts das reichste Land der Welt. Wenn man in Buenos Aires war, weiß, dass es da im Stadtzentrum mindestens so elegant aussieht wie an eleganten Stellen von Paris. Und gleichzeitig ein Land, das immer wieder schwerste Erschütterungen erlebt, nicht zuletzt bis in die frühen 80er Jahre hinein eine sehr brutale Militärdiktatur und Ähnliches. Und dann kommt Javier Milei mit einem bekannten Satz: Ich verachte den Staat und die Regierung. Und mit dem im Wahlkampf eingesetzten Symbol der Kettensäge will alles platt machen und steht für das, was man auch Minarchismus nennt oder den Nachtwächterstaat, nämlich ein minimalistisches Staatsverständnis. Und damit hat er in Argentinien, einer Gesellschaft, einer Wirtschaft, die sich in den letzten 100 Jahren anders entwickelt hat als die deutsche Volkswirtschaft, hat er vordergründig einzelne Erfolge, von denen aber auch nicht ganz klar ist, worauf sie basieren. Das heißt, die Inflation ist ein bisschen abgebremst, was an Basiseffekten liegt, aber auch daran, dass die Leute kein Geld haben und deshalb die Händler ihre Preise senken, und wo natürlich in einer Situation, in der sehr, sehr viele Menschen gleichsam hinten überfallen, die nämlich dann gar nichts mehr haben. Und ja, Elon Musk, muss man nicht viel zu sagen, sehr, soll man sagen, eigenwillige Vorstellungen. Dürfen sowohl Javier Milei als auch Elon Musk von mir aus gerne haben. Ich finde auch nicht, dass es jetzt eine Riesenempörung als solches hervorzurufen hat, wenn Christian Lindner das sagt. Aber das, was dahinter steht, ist überaus bedenklich. Und das ist dieser Ansatz, zum einen auf starke Männer zu setzen, starke Personen, Führerpersönlichkeiten gewissermaßen. So, als hätte der Glaube immer noch eine Berechtigung, dass da nur einer kommen muss, der es dann besser checkt als die 8 Milliarden anderen Menschen auf der Welt. Das ist schon mal ein Ansatz, den finde ich verheerend. Dann dieser Staatsminimalismus, der selbstverständlich nur Leuten wie Christian Lindner dienlich ist. Natürlich, also wahrscheinlich dir und mir auch. Wir haben da kein Problem mit, wenn es keine Sozialleistungen mehr gibt. Aber ja, das gilt halt leider in unserer Gesellschaft für die meisten oder für viele Menschen nicht. Und das Dritte, und das ist eigentlich Schlimme, dass das in so ein, wie soll ich sagen, in so ein Newest Shit, in so eine Newest Shit Verpackung dann gesteckt wird, als sei jetzt also die Disruption so ein ganz tolles Mittel, eine ganz tolle Methode, um endlich in unserem Land den so unglaublich notwendigen Politik- und Richtungswechsel hinzubekommen. Da wollen Leute wirklich es brennen sehen, beziehungsweise also sich zum großen Führer in eine neue Welt und eine neue Idee aufschwingen. Und dann habe ich noch mal ein bisschen geschaut, ob eigentlich Christian Lindner schon mal irgendwie in Verbindung gesetzt worden ist, in Beziehung gesetzt worden ist zum Begriff disruptive Veränderung, disruptive Politik, und fand dann einen Beitrag von Stefan Detjen aus dem Jahr, vom Deutschlandfunk aus dem Jahr 2017. Das Jahr 2017 war ja da, das Jahr, in dem Christian Lindner den großen Satz gesagt hatte.
Ja, besser gar nicht regieren.
Besser ja nicht regieren, als so schlecht wie Christian reagieren. Lindner und da hat er sich schon als vollkommen unzuverlässig, ja, verantwortungsloser Politikdarsteller geoutet. Und Stefan Dädchen führte das dann im Jahr 2017, muss man sich auch vorstellen, das war ja die Zeit, als der Bastian Kurz in Österreich da plötzlich ganz, ganz weit vorne stand und sich wohl Christian Lindner auch als so ein Anti-Politiker, der also sich entscheiden musste, ob er jetzt hier irgendwie ein milliardenschweres Start-up gründet, Start-up, oder ob er Bundeskanzler eines größeren oder kleineren Landes. Ja. Da in dieser Tradition sah sich Christian Lindner und auch mit diesem disruptiven Ansatz. Und das darf man nicht glauben. Disruption ist kein Wert an sich. Disruption erreicht man nicht dadurch, dass man sagt, hey, wir sind disruptiv und dann ändert sich etwas, sondern es kommen disruptive Vorschläge, Ideen oder Ideen und Vorschläge, die sich am Ende dann als disruptiv erweisen, aber nicht, indem man sagt, hey, let's go for disruption.
Ja? Jetzt erinnere ich mich auch dran, es war tatsächlich so 2017, dass wie konnte ich das denn überhaupt vergessen? Also genau, 2017 hat Christian Lindner tatsächlich gedacht, mit dieser Nummer, da die schwarz-grün-gelben Koalitionspläne platzen zu lassen, dass er da fünfdimensionales Schach spielt und damit Angela Merkel wegbekommt und dann quasi, wenn es zu Neuwahlen kommt, dann so der deutsche Sebastian Kurz ist.
Ja, ganz genau.
Und der hat damals wohl tatsächlich geglaubt, so wurde berichtet oder so habe ich das in Berlin zumindest gehört, das war so sein Kalkül, der hat damals tatsächlich gedacht, dass die Leute ihm da so unendlich dankbar sein werden, dass er die Angela Merkel weggemacht hat und dass er dann dafür, ich meine, er muss immer überlegen, wie weit man von der Realität entfernt sein muss, um sowas für real zu sein, und dass dann die Deutschen quasi aus Dankbarkeit und tiefer Beeindrucktheit dann sagen, Christian, du bist es, wir wählen dich, wir machen dich jetzt zum Bundeskanzler.
Ja.
Das hat er gedacht.
Und deshalb, also auch kühle Köpfe hatten das damals so analysiert, wie du das jetzt gerade wieder analysiert hast. Ich hatte das nämlich auch vergessen. Und ich finde es ein schweres Versäumnis, dass nicht die absolut eingefleischten Profi-Journalisten oder die Ganztagesprofis das nicht permanent auf der Platte serviert haben, nämlich diese Linie von 2017 ins Jahr 2024 aufgezeigt haben. Und das war ja der Basti Kurz in Österreich. Und damals war ja Emmanuel Macron auch noch ziemlich frisch. Der hatte
der deutsche Macron irgendwie, also vollkommen größenwahnsinnig.
Damals hatte Macron eben auch mit diesem disruptiven Ansatz, die gesamte Parteienlandschaft alt aussehen lassen. Der ist ja auch, ohne dass er irgendeine größeren parteipolitischen Backup hatte, ist ja auch Emmanuel Macron in den Élysée-Palast gezogen, wie man immer so metaphorisch sagt. Und das hat Christian Lindner sich vorgestellt. Und jetzt sieht er wahrscheinlich seine letzte Chance, diese disruptive Politik noch einmal zu machen. Und disruptive Politik, das war die Politik der D-Day-Ablaufpyramide, die Politik, in der man unter der Behauptung, man wolle das Schiff in den sicheren Hafen bringen, das Schiff auf ein Cliff zusteuert, um dann mit einem komfortablen Rettungsboot von Bord zu gehen und ein neues Schiff sich unter den Nagel zu reißen. Und das ist die große Linie, die mit Hilfe von Stefan Dädchen vom Deutschlandfunk, Christopher Lauer und mir jetzt hier zu ziehen ist. Und diese Disruption, das ist vor allem aus aus dem Technologiebereich, vielleicht magst du als Technikhistoriker dazu auch noch etwas sagen. Das ist ein Geschäftsmodell, insbesondere der in der digitalen Welt, in Start-up-Kreisen,
ja,
bei dem also innovative Techniken eine und die radikale Absage an etablierte Spielregeln zum Entstehen etwas Neuen, Bahnbrechenden geführt haben. Was passiert, ne? Also so von der Spiegelreflex zur Digitalkamera oder sowas, oder vom Tonband zur CD. Ja, Halleluja.
Man muss dazu aber sagen, dass Disruption war ja so ein Trendbegriff in den, 2011er, ja, genau, Jahren vielleicht. Und also 2017, meiner Meinung nach, hat das schon keiner mehr eigentlich gesagt, der sich irgendwie für irgendwie seriös gehalten hat. Also was ich, ja, also das ist ja so die Idee. Aber auch in der, ich muss ganz ehrlich sagen, auch in dieser Start-up-Welt, ne, weiß ich nicht, dass dann Netflix disruptet den Markt der Ausleihvideotheken oder so. Das war einfach auch so ein Buzzword, um das irgendwie schön zu reden, dass man irgendwelche arschigen Geschäftsmodelle hat, die irgendwie funktionieren, weil als die Gesetze gemacht worden sind, gab es halt noch kein Internet, deswegen hat man keine Gesetze dagegen gemacht. Und dann hast du quasi eine Gesetzeslücke ausgenutzt und zu dem Zeitpunkt, wo du dann so groß warst mit deinem Scheiß, dass man dich nicht mehr weggekriegt hat, hast du dann quasi Fakten geschafft. Und und diese teilweise parasitären Geschäftsmodelle, das hast du dann halt Disruption genannt. Ich meine, ja, Uber hat den Taximarkt disrupted, aber es ist jetzt wirklich keine große Disruption, also Taxis zu machen, die du mit einer App rufen kannst, statt mit einem Telefon. Also Disruption ist für mich vor allen Dingen erstmal ein Buzzword, und ganz offen, in der Technik- und Wissenschaftsgeschichte ist mir das gar nicht so häufig unter die Nase gekommen. Es gibt halt Paradigmenwechsel in der Wissenschaft, aber
it happens, ne? Und ja, man setzt sich halt nicht hin und sagt, wir folgen jetzt die Politik des Paradigmenwechsels. So deppert ist halt keiner, oder damit fällst du natürlich sofort auf, weil die Leute sagen, nee, kannst ja nicht dauernd die Paradigmen wechseln, geht ja gar nicht so.
Es ist halt derselbe Scheiß, der Lindner kommt halt wieder um die Ecke mit seinem Bullshit-Bingo und Jens Spahn, weißt du, so ein Venn-Diagramm mit Jens Spahn und Christian Lindner, das wäre erschreckend, da wären die Kreiselängen erschreckend nah beieinander. Also das ist
CL
halt,
geschnitten JS ist eigentlich.
Ja, bist du's bei Geburt.
Gleich das eine und gleich das andere.
Und vor allen Dingen mit dem Milei, ja, der hat halt, was der Milei macht, ist, der schafft halt irgendwelche Gesetze ab, ja, Big Whoop, und schafft dann halt irgendwelche Ministerien ab, schafft. Ach, wie sagst du das?
Sozialleistungen schafft er ab.
Schafft Sozialleistungen und so ab. Und ja, das ist natürlich total toll, wenn du sagst, ich streiche jetzt komplett das Arbeitslosengeld oder so. Dann sparst du natürlich total viel Geld, hast aber trotzdem Arbeitslose, ne? So, die Wirtschaftsleistung von Argentinien ist auch um 3,8% in 2024 gesunken, ja. Die Arbeitslosigkeit ist um 7,6% gestiegen. Also, Ich weiß nicht, also klar, es gibt dann diese Milei-Fanboys, die dann die ganze Zeit sagen, ja, es funktioniert, aber sie sagen nicht, was funktioniert. Welche Maßnahmen, die er da durchgeführt hat, jetzt konkret zu irgendwas geführt haben, außer, dass der halt kein Geld mehr ausgibt. Ja, so.
Ja, also, es ist jedenfalls auch dieser, ja, wie man überhaupt dazu kommen kann, zu sagen, ich meine, es ist schon irgendwie dämlich, eigentlich seit ich ein bisschen mich politisch informiere, läuft eigentlich immer jemand rum, der ein ganzes Land als Vorbild für das Handeln, Denken und die Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland verkaufen will. Also das erste Mal, als ich ihm begegnet bin, war es so, wir müssen alle wie die Japaner werden. Die arbeiten wie die Ameisen, sind super erfolgreich, und wenn ihr nicht aufpasst und wie die Japaner werdet, dann seid ihr in 3 Jahren weg vom Fenster. Dann kam irgendwann, heißt es ja, ihr müsst wie die Chinesen sein und ihr müsst wie die US-Amerikaner sein, euch nicht so anstellen. Und das ist schon, ja, grenzwertig, und im Sinne von grenzwertig ist schon auf der anderen Seite der Grenze. Aber jetzt dann das noch auf einzelne Persönlichkeiten zu auch nur dran zu denken, dass man sagt, eigentlich müsste die Politik in Deutschland Milley-artiger sein. Das ist so bescheuert. Aber das wird der Versuch sein. Ich weiß, ich glaube, jetzt ist ja auch der neue Wahlkampf-Slogan der FDP raus. Das ist irgendwie so wie das von Toyota damals. Nichts, alles geht oder sowas. Nichts ist unmöglich.
Ja, also dass eben nicht alles geht, hat ja Christian Lindner als Finanzminister gezeigt, wo er dann ständig seinen KollegInnen wie reingegrätscht ist.
Gar nichts geht mit dem.
Also das Einzige, was da geht, ist, dass das Koks muss fließen, ja. Aber ansonsten ist da nicht so besonders viel los. Was mir noch einfällt, warum er da.
Alles lässt sich ändern. So, ja.
Alles lässt sich, ja. Auch zum Beispiel, dass die FDP im Bundestag sitzt. Dass der da den Musk erwähnt. Ich glaube, so anknüpfend an den Größenwahn der deutsche Emmanuel Macron, der deutsche Sebastian Kurz. Ich glaube, diese Schleimerei, dass er sich da so bei Elon Musk einschleimt ist, der erhofft sich wahrscheinlich einfach auch, dass der Musk genau wie beim Trump jetzt sagt, Christian, du bist es. Ich mache hier jetzt irgendwie, ich spende der FDP 100 Millionen Euro, damit ihr einen tollen Wahlkampf machen könnt.
Ja, ich glaube, das stellt er sich vor. Damit dann irgendeiner sagt, du bist unser disruptiver, du bist der Einzige.
Eigentlich müsste man mal so einen Spaßanruf bei der FDP machen und dann so ein Ibiza-Video mit dem Lindner. Wo man sich als Mitarbeiter von Elon Musk ausgibt und dann so guckt, dass der Lindner quasi in so einem Ibiza-Video verkauft er quasi Deutschland für ein Linsengericht, sehr gut. Naja, das ist alles sehr cringy. Also der Lindner hat dann ja so ein Video gemacht, weil Friedrich Merz hat anscheinend schon verstanden, dass wenn er Bundeskanzler werden möchte, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, größer wird, wenn er sich irgendwie mit den Grünen arrangiert. Und er hat ja tatsächlich gesagt, vielleicht ist das jetzt auch irgendwo angekommen, da im Konrad-Adenauer-Haus, dass man halt echt nicht die ganze Zeit die Grünen bashen darf, wenn das dann dazu führt, dass irgendwie die AfD irgendwie stärker wird. Der hat halt gesagt, ja, also mit Robert Habeck als Wirtschaftsminister, da könnte er schon leben, ne? Und das hat natürlich Christian Lindner hat das natürlich total gewurmt, auch weil Merz dann wohl irgendwie gesagt hat, so ja, mit dem mehr Musk-Wagen, mehr Millet-Wagen kann er jetzt nicht so viel anfangen oder so. Ist auch irgendwie absurd, dass das überhaupt irgendwie Unsinn diskutiert wird, als ob das so, weiß ich nicht, mehr Gargamel, mehr Schlumpfine-Wagen oder irgendwie so. Also ich weiß nicht, mehr He-Man und mehr Fisto-Wagen. Ich merke an dieser Stelle an, der Charakter hieß tatsächlich Fisto.
Gut, dass du es sagst, ja.
Kinder Serien vor 40 Jahren, das war noch was anderes. Das war noch was anderes. Das kann man nicht mit Paw Patrol und Sam der Feuerwehrmann oder wie das da heißt und Bob der Baumeister und wie die alle heißen. Da kann man nicht miteinander vergleichen.
Fangen Sie sich mal, Herr Kollege, fangen Sie sich mal.
Ich muss da gerade einfach drüber nachdenken, mit was für krassem Zeug wir in unserer Jugend und Kindheit konfrontiert worden sind. Das ist ja jedenfalls, wie kam ich denn da jetzt
drauf? Ja, genau.
Es ist absurd, dass da überhaupt drüber geredet wird, als sei das irgendeine Form von Politik, ja. Und dann macht Christian Lindner so ein schnippisches Video, wo er da mit so einer Komm, Friedrich, ich erkläre dir jetzt mal die Weltattitüde, da so rumsitzt. Und dann am Ende so voll, ich kann das gar nicht beschreiben, also so voll rumbitscht, so von wegen, ja, aber du hast ja auch gesagt, oder sie haben ja auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob du den geduzt oder gesiezt hat, dass ich die ganze Zeit beim Sehen das Gefühl hatte, cringe, ja, aber du hast ja auch gesagt, dass du dir den Robert Habeck als Wirtschaftsminister vorstellen kannst. Und naja, vielleicht ist es dann ja jetzt hier nicht so weit mit dem Neuanfang in Deutschland. Und das hat mich echt so ein bisschen erinnert an diese Pressekonferenz von Tic-Tac-Toe. So. also dein Motto, ja, dann können wir halt nicht zusammenarbeiten. So. Es ist vollkommen absurd. Vor allen Dingen, ich meine, diese Chuzpe, die muss man ja auch erstmal haben als Vorsitzender einer 3%-Partei, die gerade auch massiv in den Umfragen dadurch eingebüßt hat, dass sie für das unverantwortliche Theater, was sie da aufgeführt haben, einfach ans Tageslicht gebracht worden ist. Ich meine, was war der Spiegeltitel? Ich hatte dir das geschickt, ne? Der Täuscher, ne? Das war so ein innerer Kreisparteitag, ne? Und also ganz ehrlich, wenn, ne, es gibt ja immer dieses Good News, Bad News, a Good News und dieser Scheiß, aber ganz ehrlich, wenn der Spiegel dich mit so einer deine Fresse auf den Cover bringt, und da in gelben Buchstaben ganz groß steht, der Täuscher.
Und es war kein Fragezeichen dahinter. Und,
ja, und dann, wie Christian Lindner die FDP beherrscht und gefährdet. Also da kannst du dir aber sicher sein, mit denen führst du aber nicht nochmal irgendein positives Interview. Also es gibt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also jetzt weniger auf mich bezogen als auf die Piratenpartei als Ganzes, es gibt halt einfach so Momente, da bist du als Partei, du bist dann halt durch.
Das läuft nicht gut, ne?
So, und da haben die einfach überhaupt gar keinen Bock mehr auf dich und dann werden da auch sämtliche journalistische Standards fallen gelassen,
ja,
und dann wird
halt
einfach
hart, ne?
dann wird auch einfach nicht mehr über dich berichtet, dann wirst du einfach ignoriert.
Das ist wichtig, dass man dieses Momentum nutzt, diese Abwärtsbewegung und ja, deshalb auch nicht solchen Versuchen auf den Leim geht, wenn hier eine alter Wein in diesen neuen Schläuchen der disruptiven Politik und des progressiven Politikwechselsprechs daherkommt. Das ist alles Unsinn. Ja,
und vor allem
im Grunde genommen muss man jeden Tag einmal sich erinnern an diese Vorstellungen, wie Christian Lindner sich im Jahr 2017,
ja,
im als Jahr Emmanuel 2020 Macron sah. Und ja, das ja, muss ja, man ja sich jeden Tag einmal ganz ja kurz nur, das reicht, aufsagen, ja, und dann diesen
Ulrich und ich machen das
Ablaufpyramiden-Krempel,
ja,
muss man sich auch einmal, alles reicht.
Wir rufen uns jeden Tag um 15 Uhr an.
Jeden ja Tag eine Minute, das reicht. Dann wird
das
man
reicht,
nicht.
Das reicht.
Dann, wenn man das macht, garantieren
dann
wir.
Dann immunisiert man sich, dann genau, das versprechen
das garantieren
wir.
Das
ist das große Lauer- und Wehner-Versprechen.
Macht man ja seine Stimme jedenfalls nicht bei der FDP.
Ja, also, und es ist, also es
macht
ist
man seine Stimme, gibt Dingen, man seine Stimme jedenfalls nicht für die FDP. Ja.
Man muss dazu auch nochmal wirklich Folgendes sagen mit dem, was war das? Alles ist möglich oder was
alles
war das?
Lässt sich ändern.
Jetzt? Alles lässt sich ändern. Christian Lindner hatte jetzt 3 Jahre lang eine der wichtigsten Positionen der drittgrößten muss man sich mal vorstellen, hatte eine der wichtigsten Positionen der drittgrößten Volkswirtschaften der Erde inne. Als Finanzminister hast du wie keine andere Person im Bundeskabinett Möglichkeiten, Dinge zu beeinflussen. Und zwar ressortübergreifend in allen Häusern. Ja? Ich erinnere mich da noch dran an den Nussbaum in Berlin, der Finanzsenator, als es da irgendwie um die Gewaltschutzambulanz ging oder so. Jetzt muss man dazu sagen, der Nussbaum war auch parteilos, ne? Aber der war total pragmatisch, ja. Dann hat fand er das irgendwie interessant. Dann hat er gesagt, hier komm, machst du mal einen Termin, kommst du mal vorbei und dann erklärst du mir das und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwo im Haushalt noch 1 Million finden oder so, ja. Also ohne Spaß, ja. So geht das dann, ja. Und, oder so kann es gehen, ja. Das heißt, Christian Lindner hätte, wenn er es nur ein bisschen. Also er hätte noch nicht mal super fünfdimensionales Schach spielen müssen. Aber wenn er einfach nur den Spielraum genutzt hätte, den du als Finanzminister hast, hätte er es geschafft, über alle Ressorts übergreifend FDP-Themen und Projekte anzustoßen, ja, und nachhaltig eine Marke, wie sagt man denn, seinen Stempel aufzudrücken auf diese Regierung. Was hat er gemacht? Olaf Scholz hat das eigentlich sehr schön gesagt. Man kann es auch nicht schöner sagen. Ne? Er hat blockiert, fachfremd sich eingemischt. Er hat irgendwie sich und sein Ego und seine Partei irgendwie über die Arbeit in der Bundesregierung und auch über das Wohl der Bundesrepublik Deutschland irgendwie gesetzt. Also, Es ist wirklich, das ist so, als würdest du einen Sechser im Lotto haben und dann gibst du dein ganzes Geld bei der erstbesten Gelegenheit für, weiß ich nicht, irgendeinen richtig krassen Scheiß aus. So, also, ich weiß nicht, wie man's.
Ja, es ist dann schon etwas.
Dann gibst du dein ganzes Geld für Rubbellose aus oder so. Ich weiß es nicht. Es ist, wenn man muss sich das wirklich nochmal aktiv vergegenwärtigen. Aber wenn du dir das einfach aktiv vergegenwärtigst, ist es wirklich schwer in Worte zu fassen, wie krass Christian Lindner als Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland genau verkackt hat. Ich meine, Leute wie Robert Habeck können halt einfach mal vorweisen, hier Gaspreis irgendwie runtergebracht, mit Solar vereinfacht, Deutschland unabhängig von russischem Gas gemacht, das endlich mit der Atomkraft, mit dem Atomausstieg zu Ende gebracht und so. Und ich glaube, dass jeder Politiker, der nicht Mitglied der FDP ist und Mitglied der Bundesregierung ist, irgendwelche Projekte hat, die er vorweisen oder die sie vorweisen kann. Ja, also ich meine, selbst Nancy Faeser hat als Innenministerin gearbeitet und irgendwelche, weiß ich nicht, Vereine verboten oder so, ja. Kompaktverbot, wunderbar. Ne?
Ja, und Christian Lindner sagt, alles lässt sich ändern. Nur wenn man also gerade Finanzminister ist, dann hat es leider einmal hat es nicht geklappt. Und
es ist so, wie wenn du so ein Date hast mit so einem Typen und das war so richtig scheiße und der hat sich auch so voll daneben benommen, hat dich bezahlen lassen, hat die ganze Zeit Scheiße erzählt, nur über sich, hat dir keine einzige interessante Frage gestellt. Und dann ruft er dich nochmal an oder schreibt dir irgendwie eine Nachricht und sagt, komm, lass uns doch ein Date haben. Ich bin echt gut in sowas und alles ist möglich. Ich zeig dir die Welt. So, als ob wir irgendwie das Kurzzeitgedächtnis von so Goldfischen hätten und uns nicht daran erinnern könnten, was in den letzten 3 Jahren passiert ist.
Tja, ja, wahrscheinlich setzt er darauf, dass die Leute nicht mehr wissen, was da 2017 los war und nicht mehr wissen, wie er sich da wie sich Christian Lindner im Élysée-Palast wähnte oder in der Wiener Hofburg. Ich denke, für heute haben wir es uns ausreichend vor Augen geführt, durchs Hirn laufen lassen. Morgen wieder, ne? Jeder ein Minütchen, dann wird das schon.
Genau,
Wobei ich glaube, bei dir und mir die Gefahr auch wenn wir es nicht täglich üben, auch nicht zu groß ist. Aber für Leute, die Gefahr laufen, schnell zu vergessen, vielleicht auch, weil sie so viel zu tun haben, einmal eine Minute am Tag dran denken, dann läuft das.
Dann läuft das mit der FDP-Verabscheuung.
Also bitte die Grünen stark machen, damit Robert Habeck und nicht Jens Spahn Wirtschaftsminister wird.
Please Stärke, Bündnis 90, die Bündnis.
Steht das Atomkraftwerk schneller in deinem Vorgarten als du
kannst. Das ist übrigens geil, was für krasse Probleme Frankreich im Moment mit den ganzen Atomkraftwerken hat. Ne?
Ja, Jens Spahn wird auf Kernfusion setzen. Das ist doch klar.
Ich kann mir Jens Spahn auch gut vorstellen als so ein Teil eines Fusionsreaktors. Der ist so eine Vorwärmkammer für das Plasma, weißt du, mit der ganzen heißen Luft, die der produziert, macht Jens Spahn endlich mal was Vernünftiges und produziert mit dem Scheiß, den er da den ganzen Tag verzapft, produziert
sehr schön,
Strom.
Sehr schön.
Kommen wir zu einem anderen Thema, zu einem Land, mit dem ich mich sehr verbunden fühle, aus diversesten Gründen, unter anderem, weil ich es total faszinierend finde und schon das Glück hatte, zweimal dort sein zu dürfen, Südkorea. So, Südkorea, ein wirklich einfach faszinierendes Land, gibt gerade was so Kultur, Popkultur und Mode und so angeht, gibt Südkorea einfach den Ton in Südostasien an, ja, und ist aber auch ansonsten ein historisch sehr interessante, auffühlende, auch tragische Geschichte. Die Südkoreaner haben auch so mit ihrer Haltung so work hard, party hard. Also einerseits irgendwie bis zum Erbrechen alles für die Firma, ja, und dann aber auch sich dann am Wochenende ins Koma saufen. So, es gibt einfach sehr viele Parallelen auch zu Deutschland, wie ich finde. Hat auch noch immer eine Mauer sozusagen mit dem 38. Breitengrad, nur dass das Nachbarland Südkoreas, Nordkorea, nochmal ein paar Schippchen mehr schlimmer ist als die Deutsche Demokratische Republik. Es ist so, Südkoreas Demokratie ist jung. Bis ins Jahr 1987 handelte es sich bei diesem Land um ein autoritär regiertes System, war eine Diktatur, ja. Und das ist insofern wichtig, weil ich jetzt über Dinge rede, wo es sich als gut erwiesen hat, dass sich sehr viele Leute noch an die Diktatur in Korea erinnern konnten. Das politische System in Südkorea sieht im Moment so aus: Die haben ein Parlament, das Parlament hat 300 Sitze. Ich glaube, es ist ein gemischtes Verhältniswahlrecht, aber das müsste ich nochmal genau nachgucken. Jedenfalls ist es so, dass im April 2021, glaube ich, wurde der Präsident Yoon Suk-yeol gewählt von der People's Power Party, die heißt tatsächlich so, und ist ein Zusammenschluss aus anderen konservativen und liberalen Parteien, die sich halt zusammengeschlossen hatte, um also etwas gegen die Partei entgegenzusetzen, die damals den Moon Jae-in, den Präsidenten davor, hervorgebracht hat. Und Yoon Suk-yeol hat also 2022 im Mai die Präsidentschaftswahl gewonnen und hat dann aber im April 2024 die Mehrheit im Parlament verloren. Und Korea ist ein Land, da geht es in der Politik heiß her. Da gibt es auch viele Korruptionsskandale. Also die letzte Präsidentin Park Geun-hye wurde ja auch impeached, saß dann im Gefängnis. Also sehr bizarre Bestechungsgeschichten und irgendwelche Geschichten mit irgendwelchen Wahrsagern, die dann für sie gearbeitet haben und alles Mögliche. Also das war wirklich haarsträubend und auch Zusammenhänge mit irgendwelchen komischen Sekten. So, und Yoon Suk-yeol hat also die Mehrheit im Parlament verloren und da hat die Opposition dann also schon noch ein bisschen die Daumenschrauben zugedreht und ihm also den Haushalt zusammengekürzt und ihn im Grunde genommen bei der politischen Arbeit ein bisschen behindert. Dazu muss man sagen, das ist nichts Besonderes in diesem südkoreanischen System. Das passiert ja auch zum Beispiel in Deutschland, weiß ich nicht, dass der Bundesrat, die Mehrheit im Bundesrat anders aussieht als die Mehrheit im Bundestag. Und das muss man dann natürlich machen, man muss dann miteinander reden. Und das haben Präsidenten und PräsidentInnen in der Vergangenheit in Südkorea auch eigentlich ganz gut geschafft. Yoon Suk-yeol hat sich damit ein bisschen schwer getan und hat sich dann also am 3. Dezember, heute ist der 12., das war also letzte Woche Dienstag. Letzte Woche Dienstag hat er sich überlegt, um 22.30 Uhr koreanische Zeit eine Ansprache an die Nation zu geben und hat dann also mitgeteilt, er ruft jetzt das Kriegsrecht aus, weil die Demokratische Partei wäre angeblich verwickelt in antistaatlichen Aktivitäten und wäre unter einer Decke mit nordkoreanischen Kommunisten. Und er müsse jetzt das Kriegsrecht ausrufen, um die Nation vor inneren Gefahren zu schützen und antistaatliche Elemente zu eliminieren. Dazu muss man sagen, mit dem Kriegsrecht in Südkorea einhergeht das Verbot jeglicher politischer Aktivität. Das heißt, Parteien, Parlament und so weiter dürfen dann nicht mehr zusammentreten. Das hat aber das südkoreanische Parlament nicht gestört. Und die haben dann, und das finde ich wirklich sehr beeindruckend, also die Südkoreaner sind dann quasi, die haben sofort geschnallt, was da passiert, nämlich ein Putschversuch. Und sind sofort auf die Straße, haben demonstriert wie die Blöden, alle sind zum Parlament hin und das Militär hat auch das Parlament umstellt. Und also es gibt Videos, wo dann Abgeordnete live gestreamt haben, also weil die Soldaten haben dann versucht, die Abgeordneten daran zu hindern, das Parlament zu betreten. Weil die waren also sehr blickig, sehr schnell bei der Sache und haben einfach eine Sitzung des Nationalparlaments einberufen, um nämlich darüber abzustimmen, dass dieses Kriegsrecht wieder aufgehoben werden soll. Weil das kann das Parlament in Korea machen, wenn die also bestimmen, ich habe gerade gesagt, verbietet jegliche politischen Aktivitäten. Das muss ich nochmal irgendwie nachreichen, was das genau bedeutet. Das Parlament kann anscheinend zusammentreten. Die haben also eine Abstimmung darüber gemacht, dass das Kriegsrecht wieder aufgehoben werden soll. Es gibt also dann so Videos, unter anderem von einem Abgeordneten, der das live gestreamt hat. Und das war so ein Mann, so weiß ich nicht, Mitte 40, Mitte 50, ist ein bisschen schwierig zu erkennen auf dem Video, ist dunkel. Und der ist dann halt einfach mal über den Zaun der ist über den Zaun geklettert von dem Parlament, um dann da ins Parlament reinzurennen. Also Mitarbeiter, Parlamentsmitarbeiter und auch Mitarbeiter der Abgeordneten haben sich draußen mit dem Militär, das zum Glück nicht geschossen hat, sich da so Handgreiflichkeiten geliefert. Die haben die mit Löschschaum von so Feuerlöschern eingesprüht und alles Mögliche und haben halt das Militär daran gehindert, das Parlament zu stürmen. Ja, und die hatten anscheinend auch den Auftrag. Es stellte sich dann später raus, es gab also dann auch Listen für das Militär, welche hochrangigen Politiker denn bitte mal verhaftet werden sollten. Ne? So, die haben sich also nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und dann haben 190 Abgeordnete dafür gestimmt, das Kriegsrecht sofort wieder aufzuheben. Das war eine einstimmige Abstimmung. Es waren halt 110 Abgeordnete der People's Power Party nicht anwesend. Und es war aber so, dass auch, ich glaube, 12 Abgeordnete der People's Power Party waren da und haben auch dafür gestimmt, das Kriegsrecht wieder aufzuheben. Und um 4.30 Uhr am 4. Dezember, also ich glaube sechs Stunden nach seiner Ansprache hat Yoon Suk-yeol gesagt, naja, okay, gut, dann hebe ich das Kriegsrecht wieder auf. War ja ein Versuch wert. Und also, was ich sehr bemerkenswert finde, ist, wie agil, blickig und schnell die koreanische Gesellschaft, aber auch die koreanischen Behörden darauf reagieren, weil die kennen halt echt keinen Spaß. Also innerhalb dieser Woche gab es jetzt schon mehrere Razzien. Unter anderem wurde der Verteidigungsminister Kim Jong-hyun, also keine Verwandtschaft, Kim Jong-hyun ist erstmal zurückgetreten und wurde dann später verhaftet, hat dann versucht, in der Haft sich umzubringen. Es gab also diverse Razzien. Ich glaube, gestern gab es Razzien in den Präsidentschaftsbüros, Räumlichkeiten. Der Kim Jong-hyun hat von der Staatsanwaltschaft erstmal Reiseauflage gekriegt, darf das Land nicht verlassen. Yoon Suk-yeol hat von der Staatsanwaltschaft erstmal Auflage gekriegt, darf das Land nicht verlassen. Ja, die DPK, also die Demokratische Partei Koreas, hat eine Impeachment-Abstimmung auf den Weg gebracht. Die erste Abstimmung wurde, also da hatten sie nicht die notwendige Mehrheit von 190 Mitgliedern. Ich habe heute auf Twitter von koreanischen Journalisten gelesen, dass es jetzt wohl genug auch Abgeordnete der People's Power Party geben würde, die auch dafür stimmen würden für so ein Impeachment. Und ja, die Popularität von Yoon Suk-yeol ist auf, ich glaube, 13% gesunken. 70% der KoreanerInnen sagen, er soll zurücktreten. Ich habe dann so Videos gesehen von so Demos. Und das ist total faszinierend. Dann ist da so eine Demo und dann sind da diese ganzen Subkulturen. Also das ist ja, wie kann man das beschreiben? Das gibt's halt in Deutschland und auch im Westen so nicht. Da gibt's dann also die K-Pop-Fans von verschiedenen Bands, weiß ich nicht, BTS und wie sie alle heißen. Also ich kenne nur BTS, die anderen Bands kenne ich nicht. Und dann ist da so eine Demo und dann ist da irgendwie der Ansager auf der Bühne und dann begrüßt er jetzt erstmal alle BTS-Fans und alle Fans von der Gruppe und alle Fans von der Gruppe. Das ist total irre. Das sind dann also Leute, die sich unter anderem darüber definieren, dass sie halt eben Fans von BTS sind. Und dann sind die da in irgendwelchen BTS-Foren aktiv oder auf Social Media halt in so BTF-Zirkeln aktiv. Aber in dem Moment, in dem dann der Präsident einfach so das Kriegsrecht ausruft und das so aussieht wie ein Putsch, sagen die alle, Hefte raus, Klassenarbeit, jetzt gehen wir auf die Straße und demonstrieren für Demokratie.
Sehr stabil.
Das ist total bemerkenswert, wie da also einfach so ein Schalter umgelegt wird. Und dann sind irgendwie Gruppen, die du überhaupt nicht mit Politik assoziieren würdest, sind auf einmal voll dabei. Gewerkschaften sowieso, die haben jetzt auch einen Generalstreik ausgerufen auf unbestimmte Zeit und haben gesagt, bis Yoon Suk-yeol zurücktritt, machen wir hier Streik. Also ein wirklich bemerkenswerter Vorgang und aber auch bemerkenswert vor dem Hintergrund, wie resilient Korea da ist und den da jetzt so brutal auf die Finger haut. Also ich weiß ich nicht, ich meine, wenn du in Deutschland Staatsanwälte hättest, die bei Cum-Ex so ermittelt hätten, wie jetzt da die Staatsanwaltschaft in Korea gegen den Verteidigungsminister und gegen den Präsidenten, dann säßen, glaube ich, einige deutsche Politiker wahrscheinlich mittlerweile im Knast. Also das ist einfach
Jens Spahn.
Jens Spahn,
ja,
einfach mal.
Also das war ja sehr interessant. Ich habe mich gerade gefühlt, als würde ich einen Podcast hören.
Ja.
Und was vielleicht denjenigen, der mit Südkorea nicht so eng verbunden ist wie du, auch aus der Distanz sehr fasziniert ist, zum einen, dass der Präsident ja auch weiterhin noch im Amt ist. Hat also jedenfalls, sagen wir mal, nicht irgendwelche vorschnellen, drastischen Power-Moves da gemacht, sondern, also für mich ist es schlechterdings nicht vorstellbar, dass der im Amt bleibt, aber gut, eine Woche mehr oder weniger, so scheinen sich die SüdkoreanerInnen zu sagen, schadet jetzt auch nichts. Das ist einer der beeindruckenden Punkte. Und wenn ich das richtig sehe, dass es da zu keinen Toten und keinen Verletzten gekommen ist bei dieser, bei diesen hochdramatischen Entwicklungen und Vorgängen.
Also ich habe das gesehen, das, da kriegst du teilweise, die haben dann irgendwelche Frauen, also irgendwelche Mitarbeiterinnen da vom Parlament, haben dann da irgendwelchen Soldaten in voller Kampfmontur mit dem Sturmgewehr in der Hand, hab den da ins Gewehr reingefasst und sonst irgendwas.
Für mich Jesus Christus. Ich würde mich hoffentlich täuschen, aber ich habe den Eindruck, dass so vom Gefühl her, ist jetzt nicht so wahnsinnig professionell, aber vom Gefühl her, wäre ein so souverän, resilient, besonnener Ablauf schon bei kleineren Eingriffen in das politische System in unserem Land kaum vorstellbar. Und USA gab es ja am 6. Januar, kriegt das Jahr gerade nicht auf die Reihe, 21.
Ne? 21,
ja. Muss ja 21 gewesen sein. Ist ja bald wieder, der ist ja bald wieder da, der Yellow Man. Der Orange Man, da. Nicht der Yellow Man.
Ja.
Und also auch da, das war ja verglichen, das war ja eher irgendwie so ein spontaner Riot, womit ich das nicht... womit ich das nicht relativieren möchte. Also es war jedenfalls nicht so ein legalistisch eingeleiteter Coup. Eine eher, soll man sagen, wilde Aktion.
Er hat seine Anhänger aufgestachelt.
Da ist ja schon in den ersten, gleich zu Beginn, gab es da Tote und Verletzte.
Ja.
Da kann es eigentlich nicht so ohne, wenn es mit dem anderen vergleichen, aber umso beeindruckender die Entwicklung in South Korea.
Ich bin nach wie vor komplett geflasht. Also insbesondere wie resilient der Staat da ist und da, also sich da wirklich niemand die Butter vom Brot nehmen lässt.
Vielleicht auch in unseren Breiten ein etwas unterschätztes Land, eine etwas unterschätzte Kultur.
Auf jeden Fall. Also das ist ja das Tragische. Das ist ja auch das Tragische bei Südkorea. Der Koreakrieg war ja sehr dramatisch. War witzigerweise auch in einer gewissen Weise, also da war jetzt nichts Schönes an dem Krieg, aber in einer gewissen Weise hat der Koreakrieg schön gezeigt, wie die UNO funktionieren könnte, weil Nordkorea ist ja in Südkorea einmarschiert und die Verteidigung, die dann unter Leitung der Amerikaner stattgefunden hat, war eine UN-Mission. Das war von der UNO mandatiert, Und so muss es meiner Meinung nach eigentlich sein, ne? Also eine bessere Legitimation für die Verteidigung gegen einen Angriffskrieg durch andere Länder. Also das angegriffene Land darf sich natürlich immer verteidigen. Also sowas hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht für die Verteidigung der Ukraine, ne? Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, macht Emmanuel Macron da ja gerade auch einen Vorstoß, zumindest was die NATO angeht. Nein, aber also ein hochdynamisches, super interessantes Land, auch technologisch, die sind uns einfach in vielen Sachen in der Öffentlichkeit so, die sind uns einfach komplett voraus. Als ich da 2008 war, saßen die schon alle mit dem Handy in der U-Bahn und haben auf ihren Handys Fernsehen geguckt. Du fährst da in Seoul am Hauptbahnhof, fährst du irgendwie ins vierte oder fünfte Untergeschoss und hast da knuspriges Internet.
Anders super als schnell. Zwischen Charlottenburg, ja, und Spandau.
Ja, genau.
Oberirdisch.
Ich bin damals, 2019 bin ich nach Busan gefahren, eine Woche auch noch von Seoul. Der Zug stand eine halbe Stunde vor Abfahrt im Bahnhof und
der eigentlich 4 Stunden früher fahren sollte.
Wir kamen irgendwie 10 Minuten oder 15 Minuten zu früh an in Busan, ja. Also, da ist natürlich auch vieles nicht schön, ne? Also, Südkorea hat, ich will das jetzt hier nicht über, also, das Land hat natürlich auch seine Schattenseiten. Die sind extrem konservativ, sehr homophob. Das hat einen Grund, warum Südkorea die niedrigste Geburtenrate der Welt hat. Diese Arbeitskultur dort ist einfach asozial, ja, also immer später gehen als der Chef. Und weiß ich nicht, wenn die Frau vom Chef irgendwie verreist ist und der niemanden hat, dann musst du da jeden Abend mit dem Chef irgendwie einen saufen gehen und so, ja, also das ist jetzt nicht.
Also du würdest nicht sagen, man muss mehr Südkorea wagen, würde es nicht ganz uneingeschränkt sagen.
Also ich sage mal so, ein Bekannter von mir wohnte da mal und hat da auch gearbeitet und der meinte, also du kriegst da zum Beispiel dann einfach, weil da dann alles irgendwie digitalisiert und vernetzt ist, kriegst du einfach einmal im Jahr, ohne dass du eine Steuererklärung machst, vom Finanzamt so einen Bescheid, wo dann halt so drin steht, ja hier, ne, das hast du verdient, das hast du an Steuern bezahlt, wir haben irgendwie aufgrund deiner Daten alles angewendet, was wir abziehen können, das ist hier deine Steuer, das ist dein Steuerbescheid und so, ja, ne?
Und hier also hantiert man noch immer mit der Bierdeckel-Metapher als Traumzustand des Deutschen demgegenüber eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel.
Eigentlich müsste alles in Deutschland, was mit Politik zu tun hat, auch mit Bier zu tun haben. Dann wird alles gut. Nein, also
mit
will
Bier
damit sagen,
und Bratwurst.
Will damit sagen, es gibt da schon natürlich Dinge, die sich Deutschland bei Südkorea abgucken könnte. Es gibt natürlich auch Dinge, die sich Südkorea bei Deutschland abgucken könnte. Weil
ja, aber ich verstehe, die Digitalisierung und die Bahn sind nicht die Dinge, die sich Südkorea hier abgucken könnte.
Also ich sag mal so, der Grund, warum es in Südkorea so wenig Kinder gibt, liegt auch unter anderem daran, dass es da zum Beispiel dieses System, wie wir das hier haben mit den Kindergärten, was ja schon in Deutschland nicht besonders prall ist, aber im Vergleich zu Südkorea sind die Zustände hier in Deutschland paradiesisch, ja, also der so und ne, also so Mutterschutz und der ganze Krempel, also das ist, ja, wie gesagt, das ist ein Land, das in vielerlei Hinsicht sich noch sehr darauf verlässt, dass der Mann arbeiten geht und die Frau doch bitte einfach zu Hause bleibt. Und da haben auch viele Frauen, die natürlich auch sehr gut dann ausgebildet sind, die haben halt auch einfach überhaupt keinen Bock mehr da drauf und sagen dann, ja, dann halt nicht, ne, so. Und also wie gesagt, sehr faszinierendes Land, immer eine Reise wert. Ich kann es nur empfehlen, man kann sich alleine in Seoul wochenlang aufhalten. Es ist einfach großartig. Es gibt das Sightseeing, geht in die Malls, guckt euch an, wie Koreaner so drauf sind, wenn vor allen Dingen nur Koreaner da sind. Es ist ein sehr, sehr tolles Land und ich bin, das hat man jetzt, glaube ich, gehört, ich bin einfach sehr beeindruckt, wie die da innerhalb weniger Stunden.
Man hat es ein bisschen mitbekommen, ja.
Wie die da innerhalb von wenigen Stunden diesen Putsch einfach so komplett im Keim erstickt haben. Also wirklich Chapeau, Hut ab. Denke nicht, dass das in Deutschland so abgelaufen wäre.
Ja, ja, sehr schön. War erhellend, differenziert wie üblich,
ja,
und realistisch und lustig.
Und lustig war es auch. So, sollen wir jetzt am Ende als Drüberstreuer noch ganz kurz die Präsidentschaftswahl in Rumänien machen?
Nein, dafür haben wir, ich kriege gerade ein Zeichen aus der Regie, das ist heute leider nicht mehr möglich.
Dann rufe ich jetzt hier an dieser Stelle das Kriegsrecht aus. Und dann muss ich das wohl abbinden, hä?
Ich denke ja.
Noch eine Sache in eigener Sache. Es könnte sein, da sowohl der Herr Dr. Wehner als auch ich sehr enge Terminpläne leider haben und vor allen Dingen auch soziale Verpflichtungen, könnte es sein, dass der Jahresrückblick 2024 erst zu Beginn des Jahres 2025 kommt. Es könnte sein, dass es passiert. Es könnte aber auch sein, dass es nicht passiert. Sollte dem so sein, möchten wir, bevor wir das hier abbinden, an dieser Stelle euch nochmal ein ganz, ganz frohes, besinnliches Weihnachtsfest wünschen und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Willst du da auch noch was zu sagen,
Ulrich? Schließe mich diesen guten Wünschen vorsichtshalber an. Vorsichtshalber für den Fall, dass wir uns nicht mehr sprechen, sozusagen.
Ja, ja.
Dass wir in diesem Jahr nicht mehr in eure Ohren dürfen.
Ich hoffe, dass es nicht passieren wird. Ja. Liebe HörerInnen, das war die 183. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 12. Dezember 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für disruptive Ablaufpyramiden und Podcasts zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt. Möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank. Kommt gut durch die Restwoche, kommt gut durch das Restjahr. Lasst euch nicht verrückt machen, nicht von den Christian Lindners und Jens Spahns und Javier Millets dieser Welt. Ja, kommt klar. Wir hören uns hoffentlich dieses Jahr, wenn nicht im nächsten Jahr wieder. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner, die Gesamtsituation. Lauer, Wehner, Deutschlands bester Podcast. Bewältigung.